Wartet. Wartet. Es kommt gleich. Es kommt gleich.
Oh, es funktioniert.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo und herzlich willkommen zu den nächsten 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und überall sonst.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2 Stunden, bei denen ich mich sehr freue, den Heiner mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Schön, dass du da bist. Sehr gut. Jasmin kommt auch gleich noch, Flo ebenfalls. Und Robert schaltet sich dazu, zu den nächsten 2 Stunden, die wir hier alle Filmstarts besprechen, wie gewohnt. Und uns ausführlich und kritisch auseinandersetzen. Vorher gibt's Musik.
Komm mir nicht blöd, klar. Ich bin der gefährlichste Mann in diesem Gefängnis. Weißt du warum? Ich kontrolliere die Unterwäsche.
So ist das. Wir sind jetzt hier
Filmstarts der Woche.
Bei den Filmstarts der Woche. Und das ist die Melodie dazu. So, dafür, dass das beim letzten Mal so gut geklappt hatte, das Pferd von hinten aufzuzäumen, liebe Jasmin. Ich glaube, damit ich jetzt mal alle hier irgendwie noch ins Discord und so reinkriege, die noch sich dran beteiligen würden, beginnen wir doch mal kurz mit Whitesnail, würde ich sagen. Es ist ein Film, bei dem ich wirklich sehr, sehr gespannt war. Habe es leider nicht geschafft, war gespannt deswegen, weil der Film zum einen ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt hatte, als er Locarno lief, weil der hier auch in Leipzig co-produziert ist. Die Leipziger Maya AD hat ihn mitproduziert. Mhm. Aber zum anderen, weil er halt dann eben in Locarno als deutscher Wettbewerbsbeitrag den großen Preis der Jury erhalten hat, unter anderem und Darstellerpreise auch, ne?
Ja, erstaunlicher. weil das sind tatsächlich 2 Laiendarstellende, die dort die Rollen übernehmen oder auch eigentlich in einer modellierten Situation einander von ihrem Leben erzählen. Nämlich Maya, die Model ist, beziehungsweise es werden will und sich darauf vorbereitet in so einer Modelschule im Grunde. Und Michael, der ist Gerichtsmediziner, arbeitet im Leichenschauhaus und lässt sich für düstere Gemälde inspirieren von seinem Arbeitsalltag. Und die beiden leben in Minsk in Weißrussland und begegnen sich dort, weil Maya im Krankenhaus ist, jetzt fiktiv nach einem Suizidversuch. Der Film öffnet auch direkt sozusagen auf eine Nahaufnahme vom Gesicht einer Person, die gerade versucht, sich zu suizidieren. Das ist das Level an Härte und Mobilität, mit dem wir hier konfrontiert werden. Gibt ständig Leichen zu sehen, auch das. Die beiden beginnen sich zu unterhalten und eben über die Freude am Morbiden und natürlich auch die Begegnung mit dem Tod und gleichzeitig auch eine Einsamkeit, sich miteinander zu verbinden. Und ja, das ist sozusagen einfach eine konstruierte Geschichte, wo diese beiden Darstellenden sich vorgestellt wurden und dann eben diese Gespräche spielen in so einem halb dokumentarischen, halb Laien darstellenden Modus. Und es gibt dann halt auch lange Szenen von Gesprächen, wo sie durchs nächtliche Minsk gehen, einfach reden mit so Neonlichtern.
Immerhin gehen sie durch was mit Umgebung und das ist nicht nur in Räumen.
Genau, es sind halt einfach so Gespräche, wo man merkt, dass es improvisiert ist, beziehungsweise sie einfach echte Dinge sagen, weil ihre Rollen so nah an ihnen selber angelegt sind. Mm. Das ist dann durchaus gut beleuchtet oder sie benutzen Kameras, die halt das spärliche Licht, was da von Straßenlaternen und irgendwelchen Neonreklamen und Handybildschirmen kommt, gut einfangen kann. Also da sind gute Aufnahmen von Dunkelheit drin und es wurde halt tatsächlich in Belarus gedreht.
Wollte ich gerade fragen, ist also das wirklich auch Minsk, ein Film ist, über Minsk dann auch?
Ist for real ein Film über Minsk und eben auch eben so diese moribunde Stimmung, dass eben das auch irgendwie eine stillstehende, dem Tod geweihte Gesellschaft ist, wo Leute halt eben in diesem Fall durch Kunst ihren Ausbruch suchen, also als Model aufzutreten und dann halt nach China gefahren zu werden, um da halt wie so ein Zootier im Grunde vorgeführt zu werden auf irgendeiner Messe und dann wieder zurückzufliegen, was halt auch nicht so geil ist, oder eben Bilder von Leichen zu malen.
Aber auch das Mittlere jetzt ein zutiefst modernes und irgendwie spannendes Motiv.
Ja, alles. Es ist spannend gemacht. Für mich war es irgendwie so ein, die dokumentarischen Teile waren interessant und auch diese sozusagen das stilisierte Story-Ding war interessant. Die Teile haben für mich nicht 100% ineinander gegriffen. Also ich habe da so ein Disconnect gespürt von, wenn das über die Figuren, also wenn es komplett die Leute selber gewesen wären, wäre es eine sehr interessante Dokumentation gewesen, wenn man die Figuren nochmal rausgearbeitet hätte, die Dialoge geschärft hätte, würde es wahrscheinlich ein besserer Film über eine Beziehung sein. Und so ist die Chemie nicht 100% da zwischen den Leuten. Ah. Das hat so dieses.
Das ist schon sehr wichtig, wenn ein Film hauptsächlich zwei Leute hat, die miteinander reden.
Genau, so interessante Gespräche, aber das, man glaubt nicht, dass da wirklich mehr ist. Und es gibt Szenen, wo sie zusammen im Bett liegen und sowas. Und
so das Körperliche.
Genau, ja. da merkt man, also die funktionieren irgendwie, aber man merkt dann halt im Gespräch nicht, hat man nicht den Eindruck, als wäre das passiert. Und also verändert sozusagen, die Beziehung entwickelt sich nicht so wirklich. Darüber hinaus ist es halt so ein Ding von, man castet Laiendarstellende nah an ihrem eigenen Alltag. Was den Vorteil hat, dass eben sowas wie Handgriffe und halt Model gehen und so etwas, das müssen die nicht lernen, das machen die selbst. Und
fühlen auch, sich wohl in dem, was sie tun, können das dadurch.
Genau, oder eine Szene, wo der Maler malt oder der Gerichtsmediziner obduziert, kann man halt einfach mit kompletter Routine filmen. Da muss man nicht die Leute coachen oder sich überlegen, wie das aussieht, sondern kann eben im Dokumentarstil draufhalten. Und das ist eine Stärke, aber sie fühlen sich halt, obwohl sie sich selbst spielen, weniger echt an, weil sie spielen und nicht einfach nur agieren. Und das ist, glaube ich, halt eine, also das Authentische an den Gesprächen ist eine Stärke dieser Konstellation. Und das Schauspiel eben verschwindet, wo in den Momenten, wo eben die echte Persönlichkeit da oder ja einfach
rausbrechen müssen aus dem, was sie sonst gewohnt sind.
Genau, oder wo sie dann plötzlich aus der Rolle, die sie gerade gut gespielt haben, rausgehen, um irgendein Detail aus ihrem Alltag zu erzählen und sich ablenken. Also man merkt es, aber es ist ein Film, der mich offenbar genug gefesselt hat, als dass ich das Schauspiel auf diesem Detail gerade beobachtet habe. Insofern kann ich ihm nicht unterstellen, langweilig oder uninteressant zu sein, sondern eher hier wurden hohe Risiken eingegangen. Man hat eine ungewöhnliche Konstruktion gewählt. Man hat einen Schauplatz, der selten zu sehen ist.
Würde ich auch gerade sagen.
Und es ist auf jeden Fall ein Film, der wie wenige andere ist und entsprechend würde ich sagen, durchaus sehenswert, wenn man sich eben für so experimentelles Kino mit morbiden Themen begeistern kann.
Ja, er scheint sich auch irgendwie zu connecten mit der Festivalwelt. Also da scheint er schon ein paar Nominierungen und Repräsentationen gehabt zu haben. Also
ja, genau.
Ist vielleicht ein Blick wert.
Ja, und wenn der Preis nicht für das beste Schauspiel, sondern für die besten Darstellenden ist, dann verstehe ich es auch. Weil sie eben, die sind gut gecastet, die funktionieren gut.
Ja.
Ja, bin immer noch auf jeden Fall sehr gespannt. Die beiden RegisseurInnen hier, also Levin Peter und Elsa Kremser, die den inszeniert haben, hatten auch schon vorher in Russland gedreht. Wiederum haben ja zwei Filme gemacht, nämlich Dreaming Dogs und Space Dogs. Space Dogs hatte ich damals gesehen, fand ich auch sehr faszinierend. Geht halt eben um streunende Hunde auf den Straßen von Moskau. Ja.
Wir sind zum ersten Mal jetzt von Hunden abgeweicht
in der Thematik.
Dafür gibt es Schnecken.
Genau, vom Dokumentarfilm halt eben so hin zum halbdokumentarischen Spielfilm fast schon. Ne? Also,
ja, aber das waren diese Doc-Dinger ja auch schon irgendwie.
Ja, das stimmt, richtig, auch sehr narrativ immer und poetisch. White Snail, also jetzt in den Kinos. Danke dir. dann würde ich sagen, begrüßen wir mal den Robert in der Leitung. Hallo Robert in der Leitung.
Hallo.
Ja, du klingst aber gut, meine Güte.
Neues Mikrofon.
Ja, voll. Also richtig toll, muss ich sagen. Wir sind jetzt hier mehr oder weniger so ein bisschen beim Double Feature angekommen, denn wir haben in dieser Woche eigentlich mehr oder weniger gleich zwei Filme, die sich ein wenig streiten um den Titel des Horrorfilms der Woche.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst?
Ja, wer hat Angst? Wir müssen sofort raus hier.
Jawohl. Wir wollen reden über Primates, der ab dieser Woche in den Kinos läuft. Und es ist ja mal wieder ein Horrorfilm mit Affen. Wir hatten ja The Monkey zuletzt, aber ich erinnere mich vor allen Dingen noch, ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall ist, an Link der Butler 1986 von Richard Franklin zum Beispiel.
Also den habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich denke an Chakma.
Ich würde an Nope denken.
Kennst du den?
Nope. Nope. Ja. Auch.
Stimmt.
Genau. Aber hier ist es ja wirklich so, dass es eben, ja, der von einem friedlichen Tier quasi mehr oder weniger mutiert zu einer reißenden Bestie und das auf eine tatsächlich halbwegs nachvollziehbare Art und Weise, denn es geht um Tollwut. Und da haben wir ja alle irgendwie schon mal Erfahrungen mitgemacht. Zumindest sind wir damals extrem aufgeklärt worden, so kann ich mich daran erinnern, in den 80ern, dass man einfach Tiere, die so zutraulich sind und vielleicht so ein bisschen Schaum vor dem Mund haben und sich seltsam verhalten, nicht unbedingt streicheln sollte. Das wissen offensichtlich unsere Protagonistinnen nicht.
Naja, gut. Also so wie der sich verhält, also ist ja erstmal. Die wissen ja schon, da ist irgendwas, stimmt irgendwas nicht. Aber fangen wir mal an, worum geht es hier eigentlich? Eine Gruppe von Freundinnen sind auf dem Weg nach Hause. Sie waren lange irgendwie, also auf jeden Fall die Tochter, die sozusagen Hauptprotagonisten sozusagen scheinbar wegen Studium und so weiter, sehr lange von zu Hause weg. Und die fliegen jetzt alle nach Hause zu ihr. Ihr Zuhause ist in Hawaii und dort erfährt man, dass ihre Mutter einen Affen sozusagen als sprachwissenschaftlich untersucht hat, was können die so alles sprechen, also einen Schimpansen. Die ist verstorben vor einiger Zeit und jetzt ist nur noch ihr Vater da, der von Troy Kotsur gespielt wird, ein taubstummer Schauspieler, den viele bestimmt aus Koda kennen, hervorragender Schauspieler. Und ja, das ist noch ein kleines Feature sozusagen. Also das wird auch noch genutzt mit diesen Taubstummen, besonders wenn es das Sehen gibt, wenn manchmal er zu sehen ist, dass man dann wirklich den Ton komplett abschaltet. Genau, aber er hat ein Buch geschrieben, der ist auch Forscher und muss unterwegs irgendwo hin. Übers Wochenende und ja, die Mädels sind alleine und mit ihren das Bruder oder den Bruder und ja, dann stellen sie fest, also ich lerne Ben kennen, der Affe hier, Schimpansen und also die anderen, die den immer noch nicht kennen, der Hauptdarstellerin gibt es noch die kleine Schwester, die da ist, von der Lucy sozusagen, die Schwester ist auch noch da und ja, und kurze Zeit später benimmt sich der Affe merkwürdig, was dann eben erklärt wird mit dieser Tollwut. Das wird sogar direkt am Anfang direkt eingeblendet, Tollwut ein bisschen nochmal erklärt, damit das, da ist das eigentlich auch von Anfang an klar. Und was ich erstmal schon mal richtig gut finde bei dem Film, die Figuren, diese Einführung, die nimmt sich ein bisschen Zeit. Und die Figuren sind sehr sympathisch und ziemlich nett und alles. Und das funktioniert dann eben, weil die Mütze sind mir dann nicht egal. Wenn der Affe dann durchdreht, hat er Tollwut und anfängt, jemanden zu beißen. Und das kann man schon mal sagen, die flüchten sich erstmal in den Schwimmpool. Aber weil er nicht schwimmen kann, dann geht natürlich der Film weiter, das sind wir vielleicht irgendwie kurz vor der Mitte. Aber dann ist auf jeden Fall die ganzen, die Mädels und so, die sind ihnen gar nicht egal, weil die eigentlich schon nicht wie typische so Horrorfilme, wo so eine Gruppe ist, entweder sind sie immer egal, mindestens ein Arschloch ist dabei oder so. Und hier ist es scheinbar ist es so, die sind irgendwie alle irgendwie nett. Und deswegen funktioniert das auch viel besser, wenn die dann eben in die Enge getrieben werden, wenn die flüchten, da ist man wirklich viel besser und viel ergriffener, wenn irgendwas passiert. Also das hat das schon mal gut.
Mhm. Fand das, ich auch durchaus. Also ich fand, die sind halt wirklich nicht blöd so, ne? Die sind halt irgendwie nicht so die typischen klischeehaften blöden Blondchen oder so. Richtig dämlich sind halt eher doch die beiden Typen, die sie sich da am Flughafen angelacht haben und die dann später auftauchen. Also die sind halt wirklich völlig bescheuert. Die geben dann eher so den männlichen Gegenpol eigentlich.
Ja, die sind dann dafür da, ne, für solche Sachen, aber die sind dann ja wirklich Party-Leute, die dann ankommen, auch schon angetrunken sind und wo das dann auch einfach so ist, wie es ist. Ne? Mhm. Aber da waren auch so gute Sachen im Film, wo ich dachte, mach doch das jetzt, mach das. Und dann machen die das tatsächlich, was ich mir gedacht habe.
Das ist doch schön.
So, also ich hatte so Ideen, das müsste man jetzt machen und dann machen die ja meist Film was anderes, was Dummes. Aber nee, das, die sind hier eben nicht so, also da ist es schon ein bisschen so, dass die Sachen versuchen, die gehen vielleicht manchmal auch schief, das ist das Problem, aber es passiert.
Ja, aber vor allen Dingen ist das Ganze ja auch reizvoll, weil wir es hier halt eben mit einem intelligenten Protagonisten oder Antagonisten zu tun haben. Also der Affe ist ja doch ein bisschen überdurchschnittlich intelligent. Er ist ja auch eben von so einer Primatenforscherin. Die Mutter, die war halt eben Wissenschaftlerin und hat ihn erforscht. Und so ist der Affe halt eben mit in die Familie gekommen und ist ja auch entsprechend halt eben mehr oder weniger trainiert, dann auch mit den Menschen zu kommunizieren, dann eben über seine Symbole, die er dort halt eben hat und seine Töne. Töten ist halt zum Beispiel einer dieser, also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum eigentlich auf diesem Keyboard, wo irgendwie eine Auswahl von 20 oder 30 Worten drauf sind, unbedingt das Wort töten sein muss, verstehe ich jetzt nicht. Aber ist halt an dieser Stelle tatsächlich so und auch sehr effektiv eingesetzt. Also das ist schon reizvoll dadurch, dass dieser Affe halt eben so eine gewisse Intelligenz auch besitzt und die Mädels da im Schach hält, eben in dem Pool. Und dadurch entsteht halt auch wirklich eine gewisse Spannung halt einfach in dem Ganzen. Fand ich also auch auf jeden Fall effektiv. Der Film beginnt aber wirklich ganz am Anfang damit, dass er so einen anderen Wissenschaftler zeigt, der halt eben sich dann um den Affen kümmert und dem gucken soll, was halt mit dem los ist. Das heißt, der Film greift vor in der Szene und zeigt dann aber mit dem Tod dieses Wissenschaftlers, kein Spoiler, weil in den ersten 3 Minuten, auch schon relativ drastisch, in welche Richtung er geht. Weil wenn dem dann mal das Gesicht abgezogen wird, dann weiß man schon, worauf man sich einlässt hier, ne?
Stimmt, das war ganz am Anfang.
Und dann wird es halt nochmal gezeigt tatsächlich. Es wird zurückgeblendet und dann wird es nochmal gezeigt. Kurz zumindest.
Und das kann man nochmal festhalten. Erstmal, drastische Gewalt ist hier an der Tagesordnung. Also wirklich, hat er eine 16 bekommen oder...
Oh, das weiß ich gar nicht.
Ich weiß es gar nicht.
Ich würde schon auch sagen 18.
Was hat denn der?
Ich würde sagen, dass es ein 18er ist. Ich schaue mal gleich nach. Also,
das war interessant. Ich will noch dazu sagen, der Film hat sehr viele Anleihen, wer so 80er-Jahre-Horror mag. Da gibt es, also wie gesagt, der Unterschied, die Figuren sind intelligent, sag ich mal, die sind nicht dumm und alles sieht sehr cool aus, aber er hat so 80er-Jahre, also manches, was man nur einfach weiß, wenn man solche Filme gesehen hat, so kleine Verweise, die so typisch sind. Und inklusive, ich muss hervorheben, die Musik. Also es ist so ein Synthie-Soundtrack, den ich unglaublich gut finde. Also das ist jetzt wieder scheinbar auch dann natürlich auch Geschmackssache, wenn man mit Synthesizer nichts anfangen kann. Aber ich bin bei einem Film, der Synthesizer-Soundtrack dabei hat, hatte ja Cocaine Bear auch, so 80er-Jahre-Sound. Da bin ich da sowas von dabei. Ja, und ich ich habe also keinen Trailer gesehen, gar nichts. Ich bin komplett blind in diesen Film reingegangen. Habe mir den Trailer vorhin mal angeguckt, bin froh, dass ich den nicht gesehen habe. Fand den eben auch, ich fand den super. Also ich fand den wirklich richtig gut. Und besonders, weil ich fand, der Regisseur, der hat jetzt auch noch nicht so viel gemacht, also hat schon was gemacht, zum Beispiel den letzten Versuch eines eines Resident Evil Neustarts.
Welcome to Raccoon City, ja. Fand ich jetzt auch nicht so bemerkenswert. Genau. Aber er hatte ja vor allen Dingen, also den VHS hatte er gemacht, 99, ne? Johannes Roberts heißt der. Johannes Roberts. Aber er hat ja vor allen Dingen halt eben den anderen, also den High Horror gemacht, 47 Meters Down.
Ne, genau, die beide Teile. Gar nicht.
Die sind sehr gut. Die kann ich wirklich empfehlen. Die sind wirklich top.
Die kannst du empfehlen?
Ja, die fand ich wirklich gut.
Ich dachte immer, das ist so ein Videotheken-Horror. Ja. Und habe da eigentlich irgendwie nie, hatte gedacht, vielleicht gucke ich die mal, aber ja gut, wenn du sogar sagst.
Nee, die waren wirklich so, so auf dem gleichen Niveau oder Level. Also die Figuren sind nicht dumm. Es ist halt irgendwie eine Gruppe von Frauen, die halt eben hier auf den Tauchgang geht und das ist spannend und dicht inszeniert und das fand ich wirklich gut und mit schönen Schauplätzen natürlich auch, was sie ja auch hier wieder haben, ne? Mit Hawaii einfach so als Rahmen, ja. Ist natürlich schon schick.
Also der Film ist schön geschossen, sieht gut aus, die Darsteller machen super ihr Ding. Also und dann hat er noch diesen als den Bekannten noch als den Troy-Kutasur als Vater im Cast, der nochmal, und das macht das alles so ein bisschen nicht egal. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall dabei, für mich eine Empfehlung. Ich war sehr überrascht, weil ich den gar nicht auf dem Schirm hatte oder so.
Ja, ja. Ich war auch gut unterhalten, auf jeden Fall. Solider, guter Horror, spannend gemacht das Ganze. Habe ich also auch nicht bereut, mir den anzuschauen. Primate, wenn ihr die Gelegenheit habt, der Film läuft nämlich leider nicht an sehr vielen Orten hier bei uns, zumindest in der Region. Und der Soundtrack ist wirklich gut, den fand ich auch richtig klasse. Und ich würde einfach mal sagen, das Highlight ist ja durchaus eine schöne Gelegenheit auch nochmal. Ganz am Anfang, wenn sie halt eben da die Straßen langkurven auf Hawaii. Dann läuft Charlie XCX 360 und deswegen an dieser Stelle auch.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, 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 ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Ja, und das signalisiert uns, wir haben nicht nur einen Horrorfilm der Woche, sondern gleich noch einen zweiten. Auch den kann man wirklich nur in ausgewählten Kinos sehen, möchte ich mal sagen. Leider Gottes auch hier in Leipzig, nicht in Englisch. Also deswegen war ich leider raus. Ich hatte aber echt Bock drauf und bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast zu Send Help, der neue Film von Sam Raimi.
Ja, da muss ich erstmal dazu sagen, ich bin ja ein Sam Raimi Ultra und habe sozusagen eigentlich alles außer Liebe zum Spiel, wie ich jetzt gerade sehe, gesehen, komplett. So.
Ich glaube, den habe ich sogar gesehen, aber vielleicht das eine oder andere nicht. Aber Sam Raimi, klar, also natürlich einer unserer Lieblingsregisseure.
Film hat er auch gar nicht tatsächlich mehr produziert in seinem als wie gefilmt. Zwischendurch hat er manchmal auch viele Pausen gehabt. Klar, bekannt an ganz groß für die Masse mit der Spider-Man-Trilogie, mit der Tobey Maguire-Trilogie. Bei mir für immer im Herzen mit Armee der Finsternis und natürlich Evil Dead, Darkman und so weiter. Hatte vor ein paar Jahren nochmal mit Send Me to Hell so einen Beitrag abgefeuert, der dann in Richtung Horror ging.
Drag Me to Hell, genau. Und das war ja auch wirklich nochmal so, genau. Ne, so völlig raus. Das finde ich ja jetzt auch interessant hier bei Send Help halt eben. Es ist komplett raus. Es ist nicht irgendeine Franchise oder es ist nicht irgendeine Fortsetzung oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach eine komplett neue, ja, ein Horrorfilm halt, ein klassischer Horrorfilm.
Ja, Horror-Survival. Und dieser Horror-Survival, beginnt sozusagen im Büro und da haben wir unsere Hauptdarstellerin, gespielt von Rachel McAdams, Linda Liddle, die in einem Büro in der Strategie- und Planungsabteilung arbeitet und eigentlich sozusagen immer alles macht, also den Männern sozusagen zuarbeitet. Hier ist eindeutig, ist das hier eben sozusagen die also es ist nicht nur mit einem Zaunsfall, also es ist eindeutig, dass es hier darum geht, uns Patriarchat und sie den Männern sozusagen zuarbeitet und immer auf eine Beförderung hofft. So, der alte Chef, der ist gestorben und der Sohn übernimmt das, Bradley Preston, der hier von Dylan O'Brien gespielt wird. Und ja, aber dann kommt was anderes. Es wird vorgeschlagen, dass natürlich so ein Typ, den sie immer zuarbeitet, der, mit dem er auch zusammen immer schön Golf spielt, mit dem er auch studiert hat, na, den schlägt er natürlich als neuen die Abteilungsleiter halt vor und der soll es halt werden und nicht sie. Ne? Man lernt ihn so ein bisschen kennen, ein bisschen zu Hause, sie ist ein bisschen so ein bisschen muttihaft unterwegs, hat so einen Vogel, kleidet sich nicht attraktiv. Dann gibt es so eine Sache, wo sie den Bradley Preston hier im Büro gegenübersteht und noch kurz was gegessen hat. Und dann werden auch ganz Nahaufnahmen gezeigt, wie Krümel am Mund sind und so weiter. Das ist richtig und das zeigt dann eben, dass er eben richtig angeekelt von ihr ist und so weiter. Ja, also dass eben nur reduziert wird auf wie sie aussieht, was sie macht und wie sie da, aber nicht auf die Arbeit, die sie hat. Und dann greift sie sich dann ans Herz und rennt dann später, wo sie davon erfährt, dass sie nicht befördert wird, ins Büro rein. Er sagt dann, na gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie hier reinrennen und ich gebe ihr noch eine Chance, okay. Sie kommen jetzt mit zu dem großen Deal. Wir haben da noch Sachen, die wir lösen müssen. Vielleicht können sie das jetzt uns helfen. Und dann können sie sich noch mal beweisen. Zack, alle steigen ins Flugzeug. Das passiert auch in den ersten 10, 15 Minuten. Zeigen eure Freunde irgendwelche Video von ihr. Man sieht auch vorher, sie guckt zu Survival-Sendungen und auch viele Survival-Bücher sieht man zu Hause bei ihr in der Wohnung. Und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Das Flugzeug stürzt ab. Die einzigen Überlebenden sind sie und der Bradley Preston. Die anderen kommen noch alle sehr amüsant tatsächlich während des Absturzes. Also es ist auch eine Horrorkomödie, kann man immer so sagen. Also das ist alles nicht, also es ist manches ziemlich typisch etwas übertrieben, ja. Wenn dann irgendwie jemand noch sich irgendwie festhängt am Flugzeug, der flattert dann noch an der Seite an der Scheibe vorbei und sagt, hilf mir, und sie macht dann einfach das Rollo ganz langsam runter oder solche Sachen. Wo man sieht, man ist ja nicht im Realismus, das ist einfach alles, es ist eine große Satire-Komödie, wo man Spaß haben soll, das ist jetzt nicht der pure Ernst. Genau, und dann sind sie halt auf dieser Insel und dann geht's los, dann rettet sie ihn sozusagen, findet ihn am Strand, ihren alten Chef, ihren neuen Chef sozusagen, den Dylan O'Brien. Und ja, gibt's so eine Art Duell, weil er will ihr dann sagen, wenn er wieder wach ist, was sie zu tun hat. Und sie macht ihm klar, dass sie hier nicht mehr im Büro sind. Und ja, dann gibt es dann halt so richtig, muss er das spüren mit Schmerzen, sagen wir mal so. Da gibt es Sachen, da passieren Sachen. Und auch später immer gibt es immer wieder Sachen, wo er sich unterwürfig, also sagt, ich denke ja dran und so. Und es kippt immer wieder rechts wie links. Ne? Und die Gewalt treibt es immer, auch, also Gewalt ist auch wieder ein Thema, es treibt auch ein bisschen höher. Und ja, es geht hier um Survival, sie kennen sich natürlich total aus. Und dann gibt es noch es gibt noch so ein Geheimnis, also da gibt es so ein, sagt sie, da hinten, da ist so ein Ort, da geh mal lieber nicht hin, da sind nur Dornbüsche und Dings und giftige Tiere, da gehst du mal nicht hin. Aber mehr verrate ich dazu nicht, was da noch kommt. Es geht jetzt erstmal hier um die Auseinandersetzung und die Inszenierung. Man kann schon mal sagen, Rachel McAdams und Dylan O'Brien machen ihre Sache ziemlich gut, hier überspitzt, übertrieben, richtig aus allen Rohren zu feuern, weil es hier auch ein bisschen um psychologischen Terror geht, gegeneinander. Ne? Und gerade dieses, ich habe dich unterschätzt und nicht unterschätzt, also dieses, nach ihren optischen Sachen, also wie sie im Büro aufgetreten ist, zu beurteilen und so weiter. Und dass die später auch ein bisschen was gegenüber auspacken. Aber es kippt immer wieder in so Sachen filmisch, dass es nicht, dass es manchmal sehr übertrieben ist und abgedreht. Das ist erstmal das eine. So, ich habe auszusetzen dran, es gibt schon so Punkte, die ich nicht mag an dem Film. Also hier haben wir Wir haben bei Primate noch gar nicht gesagt, dieser Affe, der übrigens dort zu sehen war, wurde von einem Schauspieler gespielt und in einem Kostüm. Und der war ja immer da. Dieser, ne, das war kein CGI, nix. Das war wirklich eine Figur. Und hier haben wir leider, wenn hier gibt es einen Kampf zum Beispiel gegen ein Wildschwein, sie jagt ein Wildschwein und das ist ein absolutes CGI-Wildschwein. Aber tatsächlich nicht mal von der guten Sorte. Also das ist, da gibt es so übelst brutale Szenen, aber brutale Szenen wie mit einem CGI-Wildschwein. Ich weiß nicht, Sam Raimi, der eben so aus dieser praktischen Zeit kommt. Klar, er hat in Jahren viel mit CGI gearbeitet und so weiter. Wenn er dann auch wieder zurückgeht, bei Track Me to Hell gab es das da auch, da ist es mir nicht so ins Gewicht gefallen, weil der Film auch so drüber und schräg war. Das ist nicht so. Aber hier war das so, ich weiß nicht, bei der Produktionsqualität von so einem Typen mit so einem Background, da hoffe ich doch, dass produktionstechnisch Geld da ist, dass es besser aussieht. Ich war da bei diesen ganzen CGI-Szenen und die es immer mal so gab. Sonst ist ja immer alles am Strand, wo sie überleben, so Dschungelatmosphäre gedreht, alles cool. Oder es gibt dann eben so einen Felsen, wo sie dann irgendwie hochklettern und an der Seite lang gehen. Und man sieht komplett vom Licht her und so, das ist Studio. Und das ja, das sind zwei, drei Sachen, die mich dann aber, auch wenn es so ein, sagen wir mal, Popcorn-Satire-Film ist, wo vieles funktioniert, denke ich, warum muss denn das in so einer Produktion, also in so einer Kinoproduktion, warum muss das so sein? Das ist, und gerade von Sam Raimi hätte ich das nicht erwartet. Also ich fand jetzt, es ist bis jetzt, würde ich sagen, Sam Raimis schwächster Beitrag, den ich bis jetzt so gesehen habe. Ja.
Okay. Weil die Kritiken sind ja tatsächlich durchweg gut so, zumindest aus den Staaten, also durchaus solide in jedem Fall. Und da war ich dann doch ein wenig angefixt in jedem Fall. Aber klar, ich meine, was CGI anbetrifft, hat er ja eigentlich nie Berührungsängste gehabt, wenn wir uns da noch beispielsweise an Ost erinnern, ne? Also die Wizard of Oz-Verfilmung, die er gemacht hatte, das war ja ein einziges CGI-Fest.
Ja, aber das war ja gutes 3D-CGI. Das war ja alles Hochglanz. Ne? Und hier haben wir ein Wildschwein, was dreckig und ja, ist ein Wildschwein halt. Das muss nicht, das kann doch ein geil, so ein Keiler, den können doch Puppenbauer richtig geil bauen und auf Leute drauf hetzen. Das muss doch kein so ein hässliches Vieh sein, was komplett,
das Geld vielleicht nicht gereicht.
Bin sonst nie so, aber bei dem Film hat das und von Sam Raimi, klar, er hat auch diesen letzten Doctor Strange gemacht, das ist ja auch klar, das sind auch CGI-Schlachten, aber da hat das aber irgendwie, weil das alles so aussieht, passte das eben und hier reißt mich das raus. Natürlich, okay. Rachel McAdams, Dylan O'Brien, der Schlagabtausch, das hat alles funktioniert. Hm. Ach, und es gibt trotzdem noch einen Punkt, den ich ansprechen muss, der gar nicht gut ist. Drehbuch ist in deren Sicht nicht gut, weil es gibt eine Figurenwendung am Ende von einer Figur, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe viele Kritiken nochmal durchgelesen und viele sind auch der Meinung, dass es gibt so eine Figurenänderung, die nicht konsistent ist, wie die Figur am Anfang gezeichnet wurde. Was haben wir in einer Satire oder Übertreibung vielleicht funktioniert, aber der Film versucht ja auch manchmal ein bisschen so also Figurenzeichnung sollte auch innerhalb eines Universums, eines kleinen Filmuniversums, sollte die auch komplett passend sein und sich nicht irgendwie komplett drehen, dass man das ist auch noch so eine Sache. Es gab so zwei, drei Sachen und ich habe ja erst Primal gesehen und dann Send Help und dann war ich überrascht. Ja, ich habe andere Erwartungen genau umgedreht gehabt und die sind komplett umgedreht eingetreten.
Naja, aber auch nicht schlecht. Dann haben wir ja zumindest hier ein gutes Double Feature und wissen, worauf wir uns einlassen. Ich bin trotzdem weiterhin gespannt.
Man kann auf jeden Fall Spaß haben, genau. Und glaub, wer sich fragt, ist Bruce Campbell in diesem Film?
Ja.
Wenn man ganz kurz aufmerksam ist und im Büro an die Wand guckt, das Porträt von dem verstorbenen Chef. Da ist Bruce Campbell ganz kurz zu sehen.
Send Help ab dieser Woche im Kino. Danke dir, lieber Robert, für dieses Horror-Double-Feature.
Ja, bitte.
Und bis zum nächsten Mal. Ja, und wir machen auch tierisch weiter hier. Und zwar gehen wir auf einen Hof für einen Dokumentarfilmer, Film, der ab dieser Woche zu sehen ist in den Kinos, der die Welt aus den Augen von Tieren zeigt. Stille Beobachter heißt dieser Film und dazu begrüße ich ganz herzlich die Lisa Marie in der Leitung. Hallo!
Hallo! Grüß ins Studio.
Schön, dass du da bist.
Könnt ihr mich gut hören?
Ja, wir können dich gut hören, das geht auf jeden Fall. Stille Beobachter kommt ab kommende Woche in die Kinos, hat auch, glaube ich, schon eine Festivalkarriere hinter sich, glaube ich, ne?
Mhm. Genau, also der Film ist eigentlich schon von 2024 und hat danach genau dann seine Festival-Tour gemacht und hat auch beim Dogfest München letztes Jahr den Hauptpreis gewonnen. Genau, und ich habe mir den angeschaut und hatte wirklich, also eine sehr interessante Erfahrung. Mhm. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein experimenteller Dokumentarfilm und wie der Name auch schon sagt, ein beobachtender Dokumentarfilm. Also wir befinden uns in einem bulgarischen Dorf namens Pirin. Also das ist so ein kleines Bergdorf, wirklich relativ wenige Einwohner. Also zumindest sieht man eigentlich immer wieder dieselben älteren Menschen, die dort leben. Und es geht aber eigentlich nicht um die Menschen, sondern um die Tiere, die in diesem Dorf leben. Und genauer um 6 verschiedene Tiere. Ein Pferd, Ziege, Katze, Schaf, Hund und 6. fällt mir nicht ein. Aber genau, die Tiere sind in dem Film die Protagonisten. Und der
den
Film
Esel
ist
schon? Der Esel ist noch mit dabei.
Ein Esel, den genau, Esel habe ich vergessen. Ja. Hm. Genau. Genau, und der, also die Kamera ist wirklich sehr nah bei den Tieren. Der Film ist im Format 4:3, also das kann man prätentiös finden, aber ich finde, es funktioniert wirklich sehr gut, dafür halt so den Fokus zu setzen. Und es geht natürlich darum, wie die Tiere dort in diesem Dorf leben und auch was ihnen sozusagen alles angedichtet wird von den Menschen und im Grunde um die Mensch-Tier-Beziehung. Und ganz wichtig ist auch das Thema Aberglaube. Also relativ am Anfang geht es gleich darum, dass die Katze über den toten Mann, der aufgebahrt ist in der Küche, der Besitzerin springt. Und das bedeutet dann für sie, da ist jetzt die Seele von ihrem toten Mann drin, in der Katze. Und die Katze ist jetzt auch noch ein Vampir. Und das ist natürlich dann ein großes Thema im Dorf, weil anscheinend gibt es da nicht so viel andere Themen. Und es geht halt im Grunde sehr viel darum, welche Rollen werden diesen Tieren zugeschrieben, was für Eigenschaften und Fähigkeiten und auch so Erwartungshaltung. Also das Zicklein muss jetzt bis Ostern 15 Kilo wiegen und wenn nicht, dann hat es seinen Zweck verfehlt. So, also man hat auch, dadurch, dass der Film wirklich sehr beobachtend ist, es gibt einfach viele, einfach nur schöne Einstellungen von den Tieren, wie sie Tiere sind. Und man hat wirklich viel Zeit, darüber nachzudenken, was ist diese Mensch-Tier-Beziehung und wie fair oder unfair ist die. Und ich würde da auf jeden Fall auch die Kamera loben und das Color Grading. Also der Film sieht wirklich wunderschön aus. Es werden natürlich auch Dinge gezeigt, die sind nicht so schön. Also besonders gibt es halt eine Szene, die sehr grafisch ist. Aber ansonsten wurde da wirklich halt versucht, auch einfach die Schönheit der Tiere und der Natur dort in diesem Dorf einzufangen. Und ich glaube, ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen für Leute, die was mit experimentellen Dokumentarfilmen anfangen können, wo auch wirklich mal eine Weile jetzt nichts Neues passiert. Also in den 95 Minuten hat man wirklich viel Zeit nachzudenken über das Thema Tier-Mensch. Und ich würde aber auch auf jeden Fall unterschreiben, dass das ein sehr, sehr guter und wichtiger Film ist und auch eine Perspektive, die ich jetzt so noch nicht dargestellt gesehen habe. Mhm. Genau, und er läuft, wie Lars schon gesagt hat, im Sinne Ding.
Genau, ab Donnerstag läuft er dort. Also ja, durchaus, ihr wisst Bescheid, quasi ein wenig experimenteller in jedem Fall, aber sehr schöne Naturaufnahmen auf jeden Fall auch, ne? Oder gut beobachtet so, ne? Die Tiere.
auf jeden Fall. Also ich als Katzenhalterin und Katzenfan hatte natürlich einfach eine sehr intensive Beziehung zu dieser Katze in diesem Film. Mhm. Aber auch die anderen Tiere bekommen auf jeden Fall, glaube ich, Aufmerksamkeit, wie es sonst eher nicht so ist bei Nutztieren.
Ja, aber pass gut auf, ne? Vielleicht ist es ja auch eine Vampirin, wie die Katze Marga hier, die hier besessen ist. Stille Beobachter von Eliza Petkova, die hat auch vorher schon Filme gemacht in dieser Art, also auch sehr experimentelle Dokumentarfilme, bulgarische Regisseurin, und dorthin kommt jetzt der Film auch zu uns. Stille Beobachter, ab diese Woche zu sehen. Lieben Dank, liebe Lisa Marie.
Gerne.
Ja, wir bleiben dem osteuropäischen Kino auf jeden Fall auch verbunden. Das ist Musik, die sehr gut passt zu dem nun folgenden Film Little Trouble Girls. Auch der hat schon eine Festivalkarriere hinter sich, lief auf der Berlinale in der Reihe Perspektiven, weil es auch ein Regiedebüt ist, und hat dort den Fipressi-Preis erhalten, also den Preis der internationalen Filmkritik. Er hat in Slowenien reichlich Preise gewonnen und war auch in Karlovy Vary zu sehen und kommt jetzt bei uns in die Kinos. Little Trouble Girls.
Jawohl, da geht es um eine, würde ich sagen, prägende Chorfahrt. Eine Chorgruppe, die unter anderem das gerade angespielte Lied singen, sehr traditionelle slowenische Lieder, offenbar aus Mädchen bestehend, geht auf Chorfahrt in ein Kloster, das gerade sich im Umbau befindet, wo auch noch ein paar so Nonnen das aufrechterhalten, aber offenbar ist es auch ein Veranstaltungsort, der mietbar ist, und Lucia und Anna Maria sind so unsere beiden Hauptfiguren. Lucia ist eher ein bisschen introvertiert, weniger erfahren als ihre Chor.
Mitschülerin
passt. Genau. Und Anna Maria ist eher die Extrovertierte, so das beliebte Mädchen in dem Umfeld ist. Und die beiden bauen halt eine Freundschaft, eine Beziehung, auch eine Attraktion zueinander auf, die sich halt während dieser Chorfahrt entwickelt, bei der sie unter anderem die Arbeiter, die gerade das Kloster renovieren, immer wieder beobachten, aber auch sich gegenseitig, und man merkt da, dass halt die Anziehung im Raum steht. Es geht um ein sexuelles Erwachen, wobei wir eben da viel in langen Momenten, die sie aushalten, und Nahaufnahmen auf Gesichtern und Symbolsprache erzählt kriegen. Also es ist ein Film, der über Sexualität und Begehren, aber auch eben plötzlich gefundene Nähe und auch unerwartete Zurückweisung, die unerwartet wehtut, sich dreht, und viel eben auch um das Innenleben der Protagonistinnen geht, das selten ausgesprochen ist, mir aber halt auch mit anderen Mitteln, die der Film nutzt, deutlich wurde.
Auf jeden Fall. Also es ist natürlich irgendwie so ein bisschen abgegriffenes Bild, ne? Wir haben hier die Gruppe von Klosterschülerinnen, die halt eben ihr sexuelles Erwachen erleben an einem heißen Sommer hier irgendwo in der Provinz mit diesen gut gebauten Hilfsarbeitern dort. Fand ich, also ne, das ist so die Grundvoraussetzung. Was er aber wirklich gut macht, finde ich, der Film, ist, dass das Ganze halt eben auf eine sehr sinnliche Art und Weise halt wirklich in Bilder umzusetzen. Und das beginnt ja wirklich auch schon damit, dass wir diese Gruppe Mädchen eben dort sehen, wie sie singt, und dann werden einzelne Nahaufnahmen halt gezeigt. Das ist ein Ohr, eine Haarsträhne, die zurückgelegt wird, die Münder, die Körper werden halt einfach auch in Details irgendwie in Szene gesetzt, und überhaupt ist die Kameraarbeit, finde ich, das Bemerkenswerte gewesen, für mich zumindest an dem Film, die halt wirklich einfach sehr, sehr rauschhaft sinnliche Bilder auf die Leinwand bringt.
Das auf jeden Fall und auch die jungen Darstellerinnen, das sind nämlich hier keine Erwachsenen, die Teenager spielen, sondern einfach Teenager, die...
Teilweise zum ersten Mal vor der Kamera tatsächlich, also ich fand das auch absolut bemerkenswert.
Ja, also gute Debütleistung auf jeden Fall, weil die müssen halt diese Nahaufnahmen tragen und es sind einfach gute Ideen und gute Momente in dem Film drin und es werden halt, ich würde sagen, intertextuell auch Dinge überlagert in dem Film. Wir haben natürlich dieses fast klischeehafte Ding, aber das wird eben auch kontrastiert oder kommentiert durch die Umgebung, die sie sich befinden, dass immer wieder so alte Aberglaube und Rituale genannt werden und reinkommen und dann durchgeführt werden, aber gleichzeitig auch sowas wie halt Flaschen drehen, Wahrheit oder Pflicht spielen als ein Ritual gezeigt wird und das monastische Leben und die damit einhergehenden Erwartungen an Frauen eben und eben wo auch Nonnen zum Beispiel in der Lage sind, das zu brechen, wo eben aus heterosexuellen und heteronormativen Räumen Ausbrüche möglich sind und das Begehren der Mädchen ist zumindest, was Anna Maria angeht, queer und bei Lucia ist man unsicher, wo sie halt am Ende irgendwie hingeht, ob sie da Erfahrungen sammelt und wie sie das prägt, weil das wird halt auch nicht auserzählt. Es gibt nicht am Ende die und das ist aus ihnen geworden Einblende, sondern wir haben halt eben tatsächlich einfach diese
Sommer halt, ne?
Genau, diese eine Chorfahrt, wo die beiden auf jeden Fall Erlebnisse machen und ich finde das, auch wenn wir Lucia so als den Perspektivcharakter haben, der Plural im Titel ist schon gerechtfertigt. Also es geht durchaus um beide von ihnen und wo auch jeweils Sicherheiten und Unsicherheiten gefunden werden, die man jetzt so aus der klischeehaften Konstellation von die eine ist beliebt und extrovertiert und die andere ist ein bisschen unsicher, introvertiert, hätte man jetzt das nicht erwartet, was die jeweils machen und wer in welchen Dingen die Initiative ergreift. Also da wird schon mit dieser Konstellation was gemacht und es wird halt auch sehr viel religiöse Symbolik reingebracht. Also nicht nur mit den Nonnen, sondern man sieht ständig Marienstatuen und dergleichen. Also der Film beginnt übrigens nicht exakt mit dem Gesang, sondern wir haben halt erstmal irgendwie 30 Sekunden eine Ikone, die Wunde Christi als die Vagina, aus der die Mutterkirche geboren wurde, zeigt, was halt auch so ein heute nicht mehr gebräuchliches Ikonending ist, aber halt eine aus der mittelalterlichen Kirchensymbolik stammt. Und das ist das Level an Intertextualität, die da geboten wird. Ich bin mir sicher, ich habe auch, slowenische Kulturdetails verpasst, die da nochmal drin sind. Aber es hat mir auch so schon viel gegeben, was der Film mit eben seiner Umgebung und seinen Symbolen macht. Und es sieht auch einfach gut aus, alles.
Ja, also ich habe es auch nicht bereut. Ich fand ihn schon auf jeden Fall gut. Ich finde ihn ein bisschen handlungsarm. Also man muss halt einfach auch hier viel Langsamkeit und Monotonie mitnehmen an diesem Sommer, wo halt auch manchmal nicht viel passiert. Aber das Beobachten dieser, also obwohl der Film ja wirklich knapp 90 Minuten kurz ist, aber das Beobachten dieser vor allen Dingen wirklich sehr starken Hauptdarstellerinnen, die hier zum ersten Mal vor der Kamera stehen, ist wirklich das Ganze auch wert und die tollen Bilder auch wirklich von Lev Predan Kowalski. Urška Djukic ist die Regisseurin, die den Film inszeniert hat. Wie gesagt, das ist ihr Regiedebüt. Und viel beachtet auf jeden Fall schon. Sehr gespannt, was noch von ihr kommen wird.
Ja, und ich hatte nicht das Gefühl, dass er das sozusagen, ich hatte ihn nicht als handlungsarm wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl, dass eben diese langen Momente auch da sind, weil eben die Figuren da nicht raus können und jetzt die Gefühle, die gerade in ihnen sind, aushalten müssen, während ihre Umgebung um sie herum halt was anderes verlangt wie Chorprobe.
Das stimmt, ja. Und es gibt auch wieder eine Szene, eine prägende halt mit einem Musiklehrer, die sehr unangenehm ist.
Ist insgesamt ein komplett unangenehmer Typ.
Ja, absolut. Das zu sehen in Little Trouble Girls, der ab dieser Woche in den Kinos läuft. So, wie ist das denn eigentlich mit dem Herrn Meyerhoff? Also ich habe ihn ja, mir war das überhaupt nicht bewusst, dass er existiert. Ich bin da wirklich, das ist völlig an mir vorbeigegangen. dass der so wahnsinnig erfolgreich ist, halt eben mit seinen Büchern. Und das ist ja fast so ein bisschen Eberhofer-Krimi-kultmäßig. Also sowohl die Figuren, die immer wieder weiter fortgesetzt werden oder vielmehr eigentlich, ne, das ist ja keine Fortsetzung Handlung, glaube ich, in dem Sinne. Es sind ja schon in sich abgeschlossene Romane, glaube ich. Ne?
Das sind Autobiografien. Der hat
Genau, erzählt hat viel von sich selbst. Ne?
Der hat viel Lesebühne geschrieben, beziehungsweise für Theaterinszenierung und hat die dann als Romane weiterverarbeitet und später dann nur noch Romane gemacht. Aber es ist, er hat halt eine Reihe von Dingen, die autofiktional sind, gestaltet. Ist
unglaublich erfolgreich damit, Joachim Meyerhoff. Es gab ja auch bereits eine Verfilmung, das war 2023, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, war das. Und jetzt kommt halt eben die neueste ins Kino. Sonja Heiß hatte den ersten Film inszeniert, damals mit Laura Tonke und David Striso. Und jetzt kommt einer der erfolgreichsten Komödienregisseure vor allen Dingen, nämlich Simon Verhoeven. Und der inszeniert dann auch noch mit seiner Mutter, Senta Berger, in einer der Hauptrollen hier den neuen Film mit, willkommen bei den Hartmanns und Männerherzen war jetzt hier Simon Verhoeven, den neuen Film nach einem Roman von Joachim Meyerhoff. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und dazu ist auch der Flo wieder hier im Studio.
Das ist korrekt.
Erzählt, worum geht's?
Es geht um Joachim Meyerhoff, der nach dem Verlust seines Bruders bei einem Autounfall sich entscheidet, so er will aus seinem langweiligen Allmannleben ein bisschen ausbrechen und bewirbt sich bei der Otto Falkenberg Theaterschule in München, während er, glaube ich, irgendwo auch im Norddeutschland, glaube ich, wohnt, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ich glaube, der reale Meyerhoff hat woanders gewohnt, aber im Film sagt er Schleswig.
Genau, irgendwo Schlesien ist gefallen oder so, deswegen, da kommt er her, fährt nach unten, weil seine Großeltern bei München wohnen und er dachte, dann kann er sich bei denen einnisten ein bisschen und eben in München auf die Theaterschule gehen und wird dann da auch angenommen, trotz dass er irgendwie, man auch von ihm wieder das Gefühl hat, dass er das wirklich ja nur tut, um irgendwo so eine Lücke in sich zu füllen und so ein Loch vielleicht auch.
Genau, er tut das wegen seines Bruders und seine Oma, von Senta Berger gespielt, ist auch früher Lehrerin dieser Schule gewesen und die ist die Einzige, die ihm in der Trauer was Nützliches gegeben hat, nämlich Valium und deswegen spürt er da eine Nähe.
Genau, und dann sehen wir eben, wie ihm das so geht durch seine Ausbildung als Schauspieler und gleichzeitig seine Beziehung zu seinen Großeltern, gibt immer wieder Rückblicke und eben deren Alltag auch und es geht bei ihm um seine Traubewältigung anhand von Schauspiel und gleichzeitig bei den Großeltern eben ums Älterwerden und was man dann vielleicht nicht mehr so kann. Das waren für mich zumindest so die großen Themen im Film.
Ja, es geht eben um das Schauspiellernen, Trauerbewältigung dadurch, die Kunst und das Zusammenleben eben zwischen Generationen mit Großeltern und auch das Erlebnis, wie man erst bei seinen Großeltern sozusagen aufgenommen wird, die einem helfen und das dann langsam in so Care-Arbeit übergeht, sich so auf eine schleichende Weise, wenn man merkt, dass das Alter fordert immer mehr Tribut und da auch durchaus gute Leistung von Schauspiel und Garderobe, Kostüm, dass Senta Berger halt unterschiedlich alt aussieht. Sie ist halt schon eine alte Frau, aber man erlebt drei unterschiedliche Jahrzehnte von alt bei ihr.
Ja, ich hatte sogar zwischendurch das Gefühl, fast noch mehr. Am Anfang habe ich auch kurz verwirrt, aber irgendwann, ja doch, es ist schon beeindruckend, fand ich auch, wie sie es hingekriegt haben, was das Gesicht und die Haare und alles angeht, sowohl bei ihr als auch bei Michael Wittenborn, der ihren Mann spielt.
Ja.
Das fand ich auch krass. Ich war auch immer wieder, ich weiß nicht, wie es ging, bei mir waren es die Finger und ihre vermutlich kaputten Gelenke,
wo ich
immer wieder dachte, sind die jetzt gerade wieder dicker geworden?
Ja,
weil ich mir immer unsicher war, ich glaube nämlich schon.
Ja,
das ist krass, dass sie so viele Prothesen und anscheinend an der Hand hat oder so.
Ja, das ist ein Film, der sneaky sehr, sehr gut ausgestattet ist. Also wir leben halt das ist absoluter BRD-Chor. Wir kriegen halt die 70er bis die frühen 90er mit. Und es ist und halt eben ein Haus von Großeltern, was exakt wie ein Haus von Großeltern aussieht, mit Souveniren und alten Analogtechnologien und Plastikhüllen, die über Stühle gestülpt werden. Und es ist ja, also man kriegt da halt wirklich sehr viel dieser Zeit mit, ohne dass es halt so ein, ja, das sind halt die 80s und deswegen haben wir alle lustigen Neon an, sondern es ist halt subtil ausgestattet, dass man die ganze Zeit und merkt, man ist in der Zeit und man merkt auch das Fehlen von sowas wie Handys und Computern, aber es ist kein Film, der einen damit ins Gesicht schlägt, aber dennoch eben durch das jetzt schon beschriebene Kostüm und so sehr viel daraus macht, was da eben an Skill vorhanden ist.
Das war bei mir auch der Grund, warum ich am Anfang ein bisschen gebraucht habe, um zu checken, in welcher Zeit wir uns befinden.
Ja.
Weil mir die Handys und sowas, dass die fehlen, sind mir aufgefallen. Beim Haus der Großeltern dachte ich so, ja, könnte auch immer noch, also mein Opa lebt gefühlt auch noch so. Nicht ganz so extrem, was manche Sachen angeht tatsächlich, aber ich war trotzdem... Das war für mich nach dem Film so ein Punkt, wo wir drüber gesprochen haben, ja, dass ich gesagt habe, ja, es fühlt sich wirklich so an wie bei meinen Urgroßeltern oder Großeltern eben. Da wäre das schon immer, irgendwann wurde es einmal so eingerichtet in den vermutlich späten 60ern oder Anfang 70er und da hat sich seither einfach nichts dran geändert.
Warum auch, wenn es noch funktioniert alles?
Ja, man merkt auch, die sind sehr in so Ritualen gefangen, diese Großeltern,
oh, ja,
und komplett im Wohlstandsalkoholismus.
Also das ist auch tatsächlich, finde ich, irgendwo zwischen unangenehm, aber auch sehr lustig teilweise, die Szenen, wenn sie da sitzen und warten, dass jetzt 18 Uhr schlägt und dann geht der Whisky auf und dann kommt der Cointreau raus und die Flasche Rotwein jeden Abend so.
Cointreau, Whisky und Rotwein.
Ja, erst Whisky und dann zum Essen eine Flasche Rotwein und danach Cointreau.
Ja, morgens gurgeln sie mit so einem Gurgelwasser, das 40% Alkohol hat und schlucken es runter. Also es ist
nice.
Und zum Frühstück gibt's natürlich Champagner.
Oh. Ja, also
es ist wirklich.
Genau, sie hauen sich mit dem Champagner halt ihre Tabletten runter.
Nice. Das ist ja mal Stil, echt. Ja.
Auf jeden Fall. Die Schauspielschule wird in ihrer Absurdität auch dargestellt, aber der Kern des Films ist halt nicht eine so, haha, lustig Gags-Komödie, sondern eher eine, die in dem Absurden lebt.
Hm.
Und es wird auch gezeigt, dass es am Ende für die Figur, also den Joachim, den Hauptcharakter, eigentlich das Gute ist, sich auf seine Emotionen einzulassen und auch auf das Absurde der Schauspielausbildung. Also er hat Erfolg und er wird glücklicher im Schauspiel in dem Moment, wo er eben mitmacht und nicht so sich als der überlegene Beobachter drumherum inszeniert. Also die Entscheidung, man muss sozusagen durch den Cringe durchgehen, damit man am Ende Schauspieler wird, ist eine, die da durchaus rausgearbeitet wird und ohne das halt von außen beobachtet Absurde dieser ganzen Situationen und Übungen außer Acht zu lassen. Das fand ich gut. Natürlich sind das jetzt auch alles Schauspielende, die teilweise eine Ausbildung gemacht haben, die da inszenieren, und es ist eben auch jemand, der Regie führt, der aus einer Schauspielfamilie kommt und deswegen wahrscheinlich auch einen Bezug zu diesem Schauspielfamilien. Also es gibt in dem Film eine Szene, wo eben Joachim mit seiner Großmutter zusammen beim Film arbeitet und hier ist jemand, der mit seiner Mutter zusammen diesen Film macht. Also ich glaube, da war in diesem Fall mal die Nepo-Baby-Verhoeven-Biografie ein Vorteil dafür, die Momente so einfangen zu können, weil es eben aus dem eigenen Leben gegriffen ist.
Ich denke auch, da mischt sich dann die Autofiktion des Autors von der Romanvorlage mit der Autofiktion der Leute, die am Filmset sind, potenziell so ein bisschen, vermutlich auch.
Ja.
Ja. Ich war auch positiv überrascht, weil ich bin noch sehr blind rein. Du hattest gefragt, dass ich mitkommen will. Ich wurde von jemand anders auch noch gefragt, gehst du da vielleicht hin? Und ich war dann so, ach komm, dann gehe ich da mal mit. Auch wenn der Trailer mich jetzt nicht so angesprochen hat, weil er für mich dann durchaus der Trailer einen sehr viel anderen Film, fand ich, verkauft hat. Sehr viel diese klassische deutsche Komödie, wie wir eher so sind, so, muss jetzt nicht sein.
Der wurde gefühlt halt für den Regisseur geschnitten und nicht für den Film.
Ja, genau. Hm. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mit dem Milli Vanilli-Film durchaus was anfangen konnte von ihm und deswegen auch erst recht dachte, na gut, dann gibst du dem da mal eine Chance, und war dann echt doch positiv angetan und war auch so, ist für mich das deutsche Hamlet auf jeden Fall. Hat besser funktioniert für mich.
Ja, also ich, positive Überraschung. Aus unerwarteter Quelle ein emotional tiefer Film mit vielen interessanten Themen und wie gesagt, sehr, sehr guter Ausstattung und Maske.
Ja, ich habe es auch wieder vergessen, wir hätten ja noch jetzt einen guten Grund gehabt, Soft Cell mit Tainted Love zu spielen eigentlich.
Aber an sich muss man es schlecht a cappella singen.
Oh ja, wollen wir? Nein, Spaß. Nein, wir singen euch jetzt nicht hier Tainted Love.
Come on!
Nein, ja, durchaus auch prominent besetzt in allen Nebenrollen. Habe also ein bisschen das Gefühl, Bruno Alexander spielt ja hier den Joachim Meyerhoff, Senta Berger, die Großmutter Caroline Herfurth, Tom Schilling, Anne Ratte-Polle, Dora Tonke, Michael Wittenborn. Eine Menge bekannte Gesichter auf jeden Fall, die man hier wieder sieht.
Ja, ich habe mich auch gefreut, Dana Herfurth aus Smalltown Girl so schnell wiederzusehen.
Ja, die hab ich auch, war ich auch so, ah, Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber das Gesicht kenne ich.
Ja, dieser Film ist definitiv, hinterlässt definitiv keine Lücken, was den Kinoplan anbetrifft, denn er läuft wirklich überall und nimmt auch allem irgendwie die Leinwände, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ab dieser Woche, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke und eine Empfehlung von euch.
Ja.
Jo, und das waren sie tatsächlich auch schon, unsere Filmstarts in dieser Woche, die wir gesehen haben zumindest. Da wäre dann noch Woodwalkers Teil 2, die Juhu. Fortsetzung. meine Kids waren, glaube ich, recht angetan so vom ersten Teil tatsächlich. Also ne, der hat auch gut funktioniert an den Kinokassen. Die Romanverfilmung hier von Katja Brandis. Damien John Harper hat es auch, glaube ich, jetzt hier wieder inszeniert beim zweiten Teil. Und ja, wer Lust hat, Sven Unverwalt hat es diesmal gemacht, der Go-To-Regisseur für Kinderfilme gerade auch eben, ne? Hat ja auch die Schule der magischen Tiere unter anderem mit inszeniert. Und jetzt hier eben den zweiten Woodwalkers, der ebenfalls in dieser Woche in allen Multiplex-Kinos zu sehen ist. Ja, und dann gibt's noch Charlie, den Superhund. Das ist der Zeichentrickfilm der Woche.
Das ist der zweite Charlie diese Woche, nachdem bei Charlie der Affe auch schon unterwegs war.
Wollte ich gerade sagen, ich habe auch gedacht, die deutschen Audiences sind doch komplett nur mit Charlie Affe verbunden, oder? Das ist ja echt ein ganz schön mutiger Name.
Ja, aber der war ja Ben eigentlich dieses Mal.
Ja, das war auch nur, das ist der deutsche Gag auf den Primate-Film, dass der Charlie heißen muss.
Charlie der Superhund. Ja, das ist halt Superheldenkino für die Kinder. Kommt aus Kanada, Animationsfilm, läuft ebenfalls ab dieser Woche in den Kinos. Auch der startet breit. Jo, und das war's dann auch mit dem, was in dieser Woche in den Kinos läuft. Wir machen noch eine kurze musikalische Interlude hier, würde ich sagen, eine kurze Pause. Sehr schön, muss ich ja sagen. Und sind wir euch ein bisschen noch schuldig, glaube ich. Wir hatten zumindest, habe ich es hier noch irgendwo? Doch, den Nick Cave Train Dreams hatten wir ja gespielt, glaube ich. Ne? Ich spiele jetzt hier noch mal ein bisschen was Schönes vom Soundtrack von Train Dreams und gleich gibt's dann unsere Filmressort-Ecke.
Wo ist das verdammte Geld, Lebowski? Wo ist das verdammte Geld, Lebowski? Bunny sagt, das geht klar. Wo ist das verdammte Geld, Lebowski? Wo ist das verdammte Geld, Lebowski? Wo ist das verdammte Geld, du Drecksack?
Es muss irgendwo da unten sein. Lass mich noch mal nachsehen.
Filmriss-Sofa-Ecke. Ja, Big Lebowski hatten wir ja gerade erst nochmal im Rausch und Stigma hier in Leipzig im Luro und wie gesagt, am Mittwoch gibt es dann Fargo von den Coen-Brüdern. Ich freue mich drauf, aber jetzt freuen wir uns erstmal darauf, ein wenig in der Sofa-Ecke zu lümmeln. Und ich bin ja raus, was das Thema Game of Thrones anbetrifft, vollkommen und überlasse euch das Feld. A Knight of the Seven Kingdoms. Lasst uns das zunächst vielleicht einmal einordnen, wo das spielt, wann das spielt. Was ist das?
Das ist das dritte Spin-off der Game of Thrones Serie, basierend auf der Novelle Der Heckenritter, also The Hedge Knight. Und diesmal befinden wir uns, sagen wir, eine Stufe unter den ganz königlichen Ebenen, auch wenn durchaus Hochadel vorkommt, sind wir hier in der Perspektive eines Heckenritters, also eines landlosen Kämpfers, der so durch die Lande zieht, auf Turnieren streitet und so sich seinen Weg machen muss in der Welt.
Söldner-ish für diese Ära.
Genau, er wird bezahlt, sein Schwert zu nutzen, aber ist eben sozusagen adelig genug, kein bloßer Söldner zu sein. Und es begibt sich so, dass er dann eben zu Beginn seiner Karriere einen Knappen aufnimmt und der eine mysteriöse Geschichte hat und mit dem durch die Lande zieht und beginnt Abenteuer zu erleben und uns ein bisschen hier die sieben Königreiche von
Westeros
aus einer neuen Perspektive zu zeigen.
Absolut, ja. Ich habe diese Bücher geliebt, weil sie für mich nach dem kompletten Überfressen an den großen Büchern so ein perfektes Dessert hinten an waren. Novella als Form war da auch irgendwie das ideale Format, weil wir kriegen quasi kleine Episoden zwischen den größten Häusern und den niedrigsten Kasten in Westeros zu sehen und haben dabei auch viel Spaß. Der Ton ist ein anderer als die düstere und ständig von politischen Machenschaften unterjochte Zeit, die wir in Westeros verbracht haben mit den Game of Thrones Serien, Staffeln.
Ja, ja, Game of Thrones ist ja halt die epische Fantasy.
Genau.
Und dann haben wir mit hier House of the Dragon die politische Fantasy und hier haben wir eben mehr so eine Aventüre mit Rittern, was ja halt auch ein...
Genau. Also wenn
House of... Meine Frage wäre, weil das daran musste ich denken beim Trailer, als auch so im Folgenlauflänge und so, wenn ihr das erzählt, ist es schon so ein bisschen Mandalorian-mäßig... Weil ich sehe halt großer Typ, der Leute verprügelt und kleiner Junge dabei so ein bisschen.
Ja, also
ich
meine, ja, es ist anders, ne? Es ist anders als die typischen Wolf and Cup Geschichten, weil unser Knight nicht ein stoischer, starker Samurai ist, der einsteht für seinen kleinen Knappen, sondern der Knappe ist eigentlich so ein bisschen the brains of the operation, der Operator und unser Hauptcharakter Dunk, wie er dann später auch als Sir Duncan the Tall sich betitelt, ist eher ein bisschen, ja, nicht so ein Operator. Er ist nicht in der Lage, jede Situation richtig einzuschätzen. Er verkauft sich selbst der Welt auch oft als nicht so smart und wir gehen so ein bisschen mit ihm rein in diesen Moment, wo er seine einzige Bezugsperson und seine Vaterfigur und alle Figuren, die er so in seinem Leben hat, in einer Person verliert. Denn er war halt selber Knappe vorher. Und das muss man dazu auch sagen. Es ist quasi eine neue Realität, in der sich unser Protagonist befindet, in der die Person, die ihm bisher immer gesagt hat, was er zu tun hat, weg ist und er komplett ohne jegliche Lehre und Verständnis, weil seine Vaterfigur halt auch ein ziemlicher, ja, wir kriegen kleine Einblicke schon in diesen ersten beiden Folgen, wie diese Dynamik war, aber er war halt ein ziemlicher, wie sagt man, Lebemann vielleicht, um es nett zu formulieren. Und hat seinem Knappen da nicht so viel an die Hand gegeben für die Realität in Westeros zu dieser Zeit. Und so sehen wir ihn dann auch viel stolpern und viel falsch machen. Und die Comedy-Elemente dieser Serie sind echt arg. Also du hast ja vorhin schon angeteasert mit den anderen beiden Serien. Ich würde sagen, House of the Dragon ist so die ultimative Punishing Experience. Game of Thrones ist so das große Kornucopia aller Einblicke, die man so gerade aus der adligen Sicht auf Westeros haben kann. Und da ist dann Night of the Seven Kingdoms so die leichtere Alternative, wo man so ein bisschen einen Querblick in gerade einen ganz besonderen Aspekt dieser Welt bekommt, nämlich dieses Brot- und Spiele-Element, was in dieser Ära für mich unendlich faszinierend dargestellt wird.
Absolut, das Turnierleben wird dargestellt, die Rüstungen sind auch sehr gut designt. Also es gibt ja immer wieder Sachen, wie was das Kostümdepartement macht, was man teilweise gar nicht mitkriegt, wenn man da zu schnell vorbeigeht. Aber
die Ausstattung ist so übertrieben gut, dass du halt dir denkst, okay, da könnt ihr auch mal ein bisschen weniger hin und her schneiden, weil ich will in Ruhe erstmal mitbekommen, was da alles im Hintergrund noch alles abgeht.
Genau, also Kostüm, Film, Ritterfilm im besten Sinne wird jetzt auf 6 Folgen laufen, also auch der Novella-Länge.
Was spannend ist, weil George R. R. Martin hatte es eigentlich ja als Film gesehen, Filmreihe für jede Novella ein Film, macht, denke ich, wahrscheinlich auch Sinn, wenn man das Drehbuch nur schreiben muss, aber klar, HBO will so viele Folgen wie möglich, will das Ganze auszerren und deswegen war ich zuerst auch skeptisch, muss ich sagen. Aber in diesen ersten beiden Folgen wurde diese Skepsis mir komplett genommen. Also ich finde es super vom Pacing.
Ja, und die Länge ergibt halt auch den Raum dann, was Leute auch erwarten, wo sind die Adelshäuser, die Situation, die aufgebaut wurden zu diesem Zeitpunkt. Und dann kriegt man neue Perspektiven drauf. Möchte ich jetzt auch nicht alles spoilern, sondern...
Ich wollte gerade sagen, ich habe nur Game of Thrones gesehen, ich habe nicht alles gelesen, aber ich habe doch relativ viel mit dieser Lore mal aus mich auseinandergesetzt. Ja. Und der Hauptcharakter ist ja nicht ganz unwichtig.
Nee, der
Sir Duncan the Tall spielt ja noch bei anderen ja, Ereignissen in dieser Welt eine nicht ganz unrelevante Rolle.
Und gerade Egg. Genau, aber die, da wollen die, wir nicht zu tief rein.
Okay, heißt schon, okay, wenn der so heißt, dann weiß man ja schon, was Phase ist.
Genau, das, der wird wichtig sein, genau.
Ja, aber was ich so besonders toll finde an dieser Serie ist, dass durch diesen Einblick in dieses Festival-Ausnahmezustandsding auch so ein bisschen die Grenzen zwischen den Kasten verschwimmen, ja, und die Leute mehr entspannter aufeinander zugehen. Und da gibt es für mich eine absolut magische Szene, wenn er in das Zelt eines alten Baratheons kommt. Die Game of Thrones Fans werden sicherlich mit dem Haus Baratheon noch ein wenig einen Wiedererkennungswert haben. Und da dann einfach eine wilde Party losgeht, die wie so ein Fiebertraum ist, die mir total viel Spaß gemacht hat. Und gerade auch diese Performance von diesem Baratheon, das war so, das hatte ich gar nicht erwartet von dieser Serie.
Ja, Lionel, der lachende Sturm.
Genau.
Ja, gut, ja, auf jeden Fall. Das ist, sind gute Szenen drin, man kann sich auf gute Szenen weiterhin freuen. Und es läuft jetzt bei HBO Max, wenn man da, wenn man es da sehen will und sonst muss man den eisernen Preis bezahlen.
Ja, mal schauen, was da noch so kommt. Aus dem Game of Thrones Universum ist ja auf jeden Fall weiterhin sehr aktiv und umtriebig.
Ja, er muss
so,
ja, ne, eigentlich auch die Dinger auch noch schreiben. Also nicht, dass wir jetzt bei dem Night of the Seven Kingdoms
dran
haben wir drei Novellas und eigentlich wollte er 7 oder so schreiben. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie das da wieder ein zu Ende bringen Problem wie bei Game of
Thrones. Er ist gut im Setup.
Ja, das muss man ihm lassen.
Gut, bei einem wissen wir auf jeden Fall definitiv hundertprozentig, dass wir uns auf ihn verlassen können. Jedes Jahr gibt es einen neuen Film von Quentin Dupieux. A.k.a.
Oder zwei.
Mindestens einen, genau. A.k.a. Mr. Oizo war ja, ja auf jeden Fall auch schon vielfach bei uns hier zu Gast mit Filmen, die auf, ja, oftmals jetzt wirklich nur noch auf DVD und Blu-ray oder im Streaming kommen. In diesem Fall ist es im Streaming gelandet. Mubi hat also jetzt The Piano Accident im Programm und Robert hat ihn gesehen.
Ja, hallo, hört ihr mich?
Yes, wir hören dich.
Ja, also, du hast sie noch auch gesehen jetzt.
Nein, hatte ich ja nicht, hatte ich ja geschrieben. Leider konnte ich das gestern Abend nicht mehr tun, weil ich was anderes gucken musste, um darüber noch zu schreiben. The Piano Accident habe ich gesehen, als ich in Paris war, als Plakat dort hängen. Da lief er nämlich nur ganz regulär im Kino, tatsächlich.
Ja, das wird nämlich schwierig jetzt, weil ich habe den ja nur im Original mit englischen Untertiteln gesehen und kann jetzt, ja.
Soll man schieben? Wir können den noch schieben.
Dennis hat ihn ja gesehen, der kann vielleicht
nächste
Woche.
Der ist aber ja nicht da.
Ja. Dann lass das nächste Woche.
Vielleicht kann er nächste Woche, vielleicht auch nicht.
Ja, also ich habe da nicht so 100% von, weil viel gesprochen wird. Ja. Und da musste ich und wollte auch nicht immer dauernd nachfragen. Problem.
Es eilt auch nicht. Wir schieben den. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Nächste Woche gibt es dann The Piano Accident hier von Quentin Dupieux. Wir haben ja auch noch anderes. Also danke, Robert, dass du trotzdem noch gewartet hast. Und nächstes Mal machen wir das dann. Super, schön. Ach, Dupieux muss schon würdig auf jeden Fall besprochen werden. Das ist immer wieder ein großer Spaß. Dann lass uns doch lieber noch reden über den indischen Film der Woche.
Ja, gestern kam auf Netflix Dhurandhar, der einer der
gestern
großen...
Nur.
Gestern
nur?
Gestern kam wiederholt? Er raus. Er gestern ist er released worden auf Netflix. Er lief letztes Jahr, ich glaube Ende November, im Kino an, in Indien und in Deutschland. Er ist eingeschlagen wie eine riesige Bombe, denn er hat dafür gesorgt, dass als Avatar in Indien in die Kinos kommen wollte, gesagt wurde, Moment Avatar, du kriegst weniger IMAX-Screens, weil die Leute rennen uns die Bude ein für Dhurandhar. Ein 3,5-stündiger Polit-Action- Film, ja, der zweite Teil kommt im März auf jeden Fall schon, geht nochmal 3,5 Stunden. Es geht um einen Mann, der eingeschleust wird in die pakistanische Unterwelt aus Indien, denn laut Indien ist Pakistan und die Regierung und die Arbeit mit der Unterwelt dort zusammen an mehr oder weniger jedem Terroranschlag der letzten 50 Jahre mindestens mitverantwortlich. Da kriegt ihr dann auch schon mit, wo das ganze Ding politisch potenziell gelagert ist und für wen das irgendwo hier Stimme ergreift. Der Film macht auch von Anfang an klar, dass hier reale Ereignisse fiktionalisiert werden, dramatisiert werden und auch eine Rolle spielen und auch reale Aufnahmen gezeigt werden. Er beginnt Ende der 90er bei einer Flugzeugentführung, wo irgendwelche Extremisten ein Flugzeug nach Kandahar auch entführen und die Inder deswegen da irgendwie sich anscheinend laut ihren eigenen Aussagen blamieren und dann eben so eine Geheimoperation, die nur mit Durandar bezeichnet wird, wohl unterstützen. Dann geht's weiter. Wir sehen in den ersten, ich glaube, 30 Minuten schon einen Anschlag auf ein Parlament in Indien. Da geht es dann auch schon los mit dieser extremen, wie ich auch finde, es ist schwierig, finde ich auch. Also ich finde, das kann man auch durchaus diskutieren, denn weil wir sehen diesen Anschlag inszeniert und gleichzeitig zwischengeschnitten mit echten Aufnahmen. Das passiert in den ersten 20 Minuten und da die Fernsehkameras gut draufgehalten haben, siehst du da irgendwie verstümmelte Leichen ohne Körperteile, ohne Gliedmaßen irgendwie rumfliegen. Und das sind die echten Aufnahmen, die dann zwischengeschnitten werden zwischen die Inszenierung, wie da rumgeballert wird und alles. Und das ist alles nicht ganz ohne. Und der große Punkt, wo es dann auch später hingeht, ist auch, dass du irgendwann den Anschlag auf das Hotel in Mumbai mit hast, den 26. November 2008, wo das war. Und da hast du dann einerseits irgendwo ein Zentrum von den Leuten der pakistanischen Regierung und oder mit dem Militär und Leuten aus der Unterwelt, die das alles angeleitet haben, die dann da sitzen und die Fernsehberichterstattung dazu sehen, während sie mit den Leuten, die im Hotel sind, telefonieren und denen Anweisungen geben, was sie tun sollen. Da siehst du dann auf den Fernsehen auch die echten Nachrichtenaufnahmen von damals, weil das ja alles auch gefilmt wurde. Und danach hat man nochmal die Sprachaufnahmen, die mitgeschnitten wurden von den Händlern und eben den Terroristen beziehungsweise den Geiseln, weil davon gibt es auch Aufnahmen.
Okay. Hat das alles irgendwie einen Faktenhintergrund oder haben die sich so eine Verschwörungsgeschichte ausgedacht?
Es ist vermutlich zum Teil eine Verschwörungsgeschichte. Es sagt auch inspired by incredible true events und so. Ich habe jetzt nicht 100% nachgeguckt, was davon alles fiktionalisiert ist. Also die Gespräche, die man hört, sind wie ähnlich letzte Woche bei Voice of Indra, das sind echte Aufnahmen. Mhm. Also diese Terroristenaufnahmen und sowas, ja. Das ist schon echt. Was natürlich die Leute, die vor dem Fernseher sitzen und das die Drahtzieher angeblich sind, gesagt haben, oder das ist logischerweise alles dramatisiert und fiktionalisiert, würde ich mal sagen. Wie genau echt diese indische Untergrundaktion da ist, würde ich auch mal eher in Frage stellen oder so. Mhm. Aber ja, das ist das große Ding auch dieses Films so. Und zwischendrin hast du dann eben, also ne, 3,5 Stunden, du hast eine erste Stunde, wo das alles ausgebreitet wird. Die zweite Stunde ist dann doch wieder viel romantischer Film, weil natürlich unser Hauptcharakter auch einen Love Interest bekommt und das irgendwann auch heiratet. Und dann haben wir eine große Hochzeit mit einer großen Musical-Nummer und allem. Das darf natürlich nicht fehlen, anschmachtende Musical-Nummern. Es ist alles drin, von eben der echten Gewalt bis hin zu harter Actiongewalt und auch der Zeitlupen-Action, die darf natürlich auch nicht fehlen, wie unsere Leute, die viel zu gut aussehen für irgendwas, teilweise einfach nur die coolsten Säue der Welt sind und irgendwie Leute in die Luft jagen und so. Ja, alles gemischt, ein Potpourri. Und deswegen war ich auch so ein bisschen, ich finde das interessant, dass das jetzt gerade auch anscheinend öfter gemacht wird. Wie gesagt, Voice of Hindrajab hatten wir letzte Woche, wo ja auch echte Dinge und dann man den Hintergrund sieht und aber auch nicht alles 100% echt ist, was im Film gezeigt wird, logischerweise. Das ist kein Dokumentarfilm. Und bei der Szene, wie die vor dem Fernseher sitzen, musste ich tatsächlich an September 5 denken, weil da geht es ja dann auch darum, dass die Medien das alles abbilden und die Terroristen im Olympischen Dorf damals theoretisch Fernsehen gucken konnten, um von außen zu sehen und das halt hier 1:1 so gezeigt wird, dass die das auch so machen, dass die halt per Telefon mit den Leuten im Hotel reden und sagen, ja, ihr müsst jetzt gucken, die kommen jetzt vom Dach und sind von dort und sonstiges. Und da finde ich es schon einfach interessant, dass das mehr gemacht wird, auch mehr außerhalb unserer westlichen Sicht, sage ich mal. Also bei September 5 hat nicht so viele echte Aufnahmen drin.
Bei Secret Agent war es auch so tatsächlich, bei Agento, dem brasilianischen, da waren halt auch eben Archivmaterialien.
Stimmt, da ist auch echtes Archivmaterial drin. Also es ist schon also ich finde es auch deswegen interessant. Ich saß auch gestern da, als ich den Film geguckt habe und ich kann auch sagen, ich kann nicht verneinen, dass mich der nicht irgendwie reingezogen hat und das irgendwie eine gewisse Wirkung hat, auch in dieser Action-Bombast-Ebene und gleichzeitig lässt es einen auch drüber nachdenken über Ethik, Moral und sonstiges beim Filmemachen und wie viel davon darf man, weil dieses Hotel Mumbai, dieser Anschlag hat ja diesen Film auch hervorgebracht, Hotel Mumbai, wo es ja auch dann die Sache ist, also das wurde komplett fiktionalisiert irgendwie, hier sind jetzt echte Aufnahmen drin, ja, finde ich schon irgendwie alles, ja, stößt auch einige Gedanken an. So, ich habe auf jeden Fall trotzdem Lust auf den zweiten Teil, so ehrlich muss ich sein.
Also der erste jetzt bei Amazon Prime und der zweite Teil.
Netflix. Nee,
Netflix, Entschuldigung.
Die sind von Netflix mitproduziert auch und der zweite kommt im März ins Kino.
Genau.
Und mal schauen. Also die sind unfassbar erfolgreich und ich finde es auch, ich saß wirklich da bei vielen Szenen und mit offenem Mund und dachte mir so, oh mein Gott, ich habe neue Ängste bekommen. Ich finde, das ist gerade, ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie die es schaffen, so eine Tonalität alles teilweise hinzukriegen, dass du im einen Moment denkst, das ist alles schrecklich, im nächsten Moment, oh mein Gott, das tut alles weh. Dann jubelst du für irgendwen wieder, der eigentlich moralisch die größte, fragwürdigste Figur ist, die du irgendwie rumrennen siehst. Und dann hast du eine komische Rom-Com-Musical-Nummer drin. Das
sehr eklektisch.
Es ist wild auf jeden Fall. Aber ja, es kann einen auch sehr gut in seinen Bann ziehen, weil ich muss schon sagen, also 3,5 Stunden musst du erstmal hinkriegen mit so einem Pacing auch.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, schaut ihn euch an bei Netflix jetzt zu sehen. Wie ist der Titel nochmal?
Durandar.
Sicherlich mit diversen H's auch geschrieben, ne?
Nach den D's sind, glaube ich, immer H's auf jeden Fall. Oder nach dem einen R. Ihr findet es. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man es findet. Es gibt es aktuell aber, also nur für alle, die es relevant ist, weil Robert es gerade auch schon meinte, gibt ihn aktuell nur mit englischen Untertiteln. Also es gibt viele verschiedene Sprachen Untertiteln, aber keinen deutschen und Ton dann eben auch Hindi.
Okay. Und der zweite Teil dann, wie gesagt, eben im März im Kino.
Vielleicht auch bei uns.
Vielleicht auch in IMAX bei uns. So, da wir für Oliver jetzt keine Zeit mehr haben, machen wir dann beim nächsten Mal. Lass uns doch nochmal gerade mindestens 1 bis 2, wenn nicht sogar 5 bis 10 lobende Worte für Reflection in a Dead Diamond hier loswerden an dieser Stelle. Komm, nochmal ein Tribut an diesen großartigen Film, der jetzt als Mediabook auch bei uns erschienen ist.
Ja, also mein Tipp ist, ihr geht auch auf Netflix, also es soll jetzt keine krasse
Nein, Netflix. Nein,
Moment, lass mich ausreden. Guckt euch da die ersten 5 bis 6 James-Bond-Filme an, weil die gerade alle dort sind und dann geht ihr in den Laden, kauft euch Reflection in the Diamond und guckt das und denkt drüber nach auf jeden Fall, wie das zueinander steht.
Es sind ganz schön viele Hausaufgaben. Ich weiß nicht.
Also ich finde, das ist schon eine solide Hausaufgabe, kann man machen. Oder Jasmin, was sagst du?
Entwickelt einfach einen Geschmack für Leder. Wie das klingt und aussieht, dann seid ihr in dem Film auch schon gut zu Hause, weil das ist ein Film, der die Bildsprache des Materialfetischen nutzt, um den Agentenfilm und den insgesamt Eurospy zu analysieren, zu dekonstruieren, auch Sean Connery und Alain Delon als Menschen zu kritisieren. Und es ist ein wirklich
gutes... Alain Delon zu kritisieren als Menschen.
Ja, weil das ein Rechtsextremer war.
Und da geht's drum in dem Film?
Zum Teil auch.
Also da ist so ein Bild von Alain Delon und dann...
Es geht darum... Was ist als Fantasie gut und auf was sollte man eine Moral aufbauen und ist sozusagen, sind die Sachen wie halt zum Beispiel diese Agenten mit Frauen umgehen in ihren Filmen und was für Gewalt sie da bereit sind auszuüben, welche Grenzen sie bereit sind zu überschreiten, ist das etwas, was als Fantasie cool ist und inszenatorisch gut dargestellt werden kann? Und ist das gleichzeitig etwas, was man als Weltbild raustragen kann? Und da eben diese beiden Spionagedarsteller sich sehr frauenfeindlich geäußert haben, ist es halt auch ein Kommentar auf ihr Weltbild und wie sie heute sind, weil wir eben einen alten Spion sehen, der sich erinnert, was er im Kalten Krieg so Cooles gemacht hat und gleichzeitig...
Okay. Aber es gibt keine explizite Verbindung.
Es gibt keine explizite Verbindung, aber man erkennt es, weil es ein Film ist, der eben...
Mit diesen Tropen spielt.
Genau, eine Pastiche ist und wir haben halt ein James-Bond-Intro, wo das Gesicht einer Frau in Diamanten gedrückt wird, die ihr in die Haut schneiden und sozusagen diese Ästhetisierung von Gewalt wird gezeigt, ja, aber auch gleichzeitig kommentiert.
Genau, Heiner, guck ihn dir endlich mal an.
Es lohnt sich auf
Berlinale,
natürlich
alle haben drüber geredet.
Natürlich wäre es ja eben im Kino sicherlich hier auch richtig schön gewesen. Genau, vor einem Jahr auf der Berlinale hatte der Film seine Premiere. Und ja, also ich finde, der hat wirklich eine ganze Menge Metaebenen, ob er dann auf der Oberfläche mehr ist als irgendwie ein visuelles Fest.
Als die beste Pastiche und besser als Tarantino, was Pastiche-Action-Szenen angeht. Ja, reicht vielleicht. vielleicht auch mal.
Aber trotzdem muss man sagen, die Aufschrift, wer hat's geschrieben, was Filmstarts oder Moviepilot, die irgendwie dieser Schwachsinn, ja, der da drauf stand, als hätte Tarantino einen James-Bond-Film gedreht. Das also, fand ich, also ja, naja.
Es steht doch auf dem Mediabook, ich kann verstehen, warum sie es draufgeschrieben haben, aber ich würde auch sagen,
das ist halt Marketing.
Ja.
Zu guter Letzt noch die wichtigste Frage. Robert, hast du ihn zwischenzeitlich gesehen? Weil es ja eigentlich dein Film. OSS trifft am Meer.
Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Nee.
Aber dann musst du das mal dringend nachholen. Deswegen, könnt ihr jetzt machen?
Bin ich scharf auf das Leder.
Scharf aufs Leder.
Sehr schön.
Wenn ihr auch scharf aufs Leder seid, Reflection in a Dead Diamond gibt es jetzt über Playon auf DVD und Blu-ray und als Mediabook und auch zu gewinnen gleich hier und dort natürlich bei diesem hier. Wir sind nämlich jetzt hier. Ja,
begreifen Sie denn nicht? Wir sind gerettet.
Wir sind jetzt gerettet, denn wir kommen zum
Filmriss Filmquiz.
Genau, letzte Woche gab es Nomadland, in dieser Woche gab es das hier.
If I knew where you were, well, I would surely inform you that. But every night, don't you sleep on your bed.
Ashley, wo sind wir jetzt? Seit ein paar Minuten in Tennessee. Am besten wir fahren. Na, sag schon. Noch weiter geradeaus.
Ja, wenn ihr wisst, was das ist, es gab hier schon wissendes Nicken im Studio, dann schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Woodwalkers Freikarten, das Buch zum Film, es gibt das Notizbuch und Magazin dazu zum Film.
Und Radio Korax.
Zu Primate haben wir Freikarten, zu Send Help gibt es Freikarten, Becher und Waschbeutel. Die Reise auf die einsame Insel und zu Lost Highway, der diese Woche im Best of Cinema läuft, am 3. Februar, gibt es Plakate.
It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und von uns gibt es nur noch berühmte letzte Worte, die wären bei Heiner.
Ja, ich nutze noch mal kurz die Chance, mache Werbung für morgen, da bin ich auch wieder im Radio und stelle die neue Kippe vor.
Oho,
Inklusion,
wann denn? Wie Uhr? Wie
ist
Uhr?
Das Thema. 18 Uhr.
Ah, yeah.
Schalt rein.
Flo ist auch wieder im Radio nächste Woche.
Bestimmt. Bis bald, Rian.
Danke, Jasmin. Auch für dich.
Raus aus Hamburg. Weg vom Leder.
Ja. Und danke, Robert. Tschüssi. Bye, bye.
Lass mich Leber in Ruhe.
Ah. Leber. Und tschüss.